Also wir unterstützen den Green Deal auf europäischer Ebene natürlich so gut wir können, wobei ich zum Beispiel auch sagen würde, an einzelnen Stellen kann man auch noch mal nachschärfen.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge So jung und schon Kreislauf. Wir sind im Jahr 2022. Wir haben den neuen Koalitionsvertrag vorliegen. Wir haben eine neue Regierung und wir haben heute zu Gast Jan Niklas von den Grünen. Und
Moin.
Wir kommen heute ins Gespräch über all die Themen, wie ihr es kennt: Abfall, Recycling, Kreislaufwirtschaft, Verarbeitung, Reparatur, all das, was dazugehört.
Alles, was Spaß macht.
Und es ist die erste Folge im neuen Jahr. Jan Niklas, vielleicht ein paar Sätze erstmal zu dir. Wir könnten dich vorstellen, aber schöner ist es natürlich, wenn du dich selbst.
Ach so. Ein paar Sätze. Ja, klar, kann ich auch gerne machen. Also erste Folge im neuen Jahr, Premiere für euch. Hier ist natürlich alles eine Premiere für mich gerade, so neu im Bundestag. Ja, die ersten Monate haben wir uns jetzt hier so ein bisschen eingearbeitet, aber ist natürlich alles noch relativ frisch. Ich habe viel Kommunalpolitik gemacht vorher, deswegen kommt mir das ein oder andere so ein bisschen bekannt vor. Ich habe im Kreis Steinfurt den Umweltausschuss geleitet, hatte da auch relativ viele Bezüge dann tatsächlich auch zur Kreislaufwirtschaft. Bin von der Ausbildung her Volkswirt, habe Umwelt- und Ressourcenökonomik im Schwerpunkt studiert, ja, und war im Grünen Landesvorstand auch für die Umweltthemen zuständig. Und habe auch mal außerhalb der Politik gearbeitet bei einer Handwerksorganisation, da vor allem so globale Berufsbildungspartnerschaften vorangebracht. Und freue mich drauf, jetzt im Bundestag so an der Schnittstelle zwischen Umweltpolitik, Naturschutzpolitik und globaler Gerechtigkeit arbeiten zu können.
Du sagtest gerade, du bist ja eigentlich richtig aus dem Fach. Ressourcenökonomik habe ich gerade rausgehört. Wann hast du das letzte Mal, wir sind ja immer ganz pragmatisch, wann hast du das letzte Mal recycelt?
Wann habe ich persönlich das letzte Mal recycelt? Ich selber habe noch nie an der Maschine gestanden sozusagen, das immer von politischer Seite betreut. Aber zum Beispiel, ich glaube bei uns im Kreis Steinfurt, das vorangetrieben, indem wir zum Beispiel bei einem lokalen Energie- und Entsorgungsunternehmen dafür gesorgt haben, dass das richtig gut vorangekommen ist, dass wir die Bürgerinnen und Bürger aufgeklärt haben, zum Beispiel über eine gute Abfalltrennung. Und ich glaube, da habe ich zumindest mal einen Beitrag dazu geleistet, dass mehr recycelt wird.
Das klingt großartig. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass du bestimmt heute auch schon mal recycelt hast.
Timo ist ja immer schon stolz, wenn er seine Bananenschale richtig wegwirft.
Weil das ist ja auch Bioenergie. Aus einer Bananenschale kann man Bioenergie machen. Und wenn du deinen Rohstoff oder deinen Abfall richtig trennst, dann ist das auch schon ein Part vom Recycling.
Ja, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Also das okay, sollten wir doch alle tun. War allerdings ein großes Thema tatsächlich auch bei uns in den letzten Jahren, weil wir so ein gelbe und rote Kartensystem eingeführt haben für die Biotonnen bei uns in der Region. Also über das Entsorgungsunternehmen, wo ich eben über den Umweltausschuss auch zuständig war, um eben dafür zu sorgen, dass wirklich vernünftig getrennt wird und die Bioenergie dann auch vernünftig erzeugt werden kann, ohne irgendwelche Störstoffe da drin, die im besten Fall oder im schlimmsten Fall am Ende dann auch noch auf dem Acker landen.
Nochmal ganz kurz, was ist denn die gelbe und die rote Karte?
Wir haben an die Biotonnen, also da sind tatsächlich Leute von unserem Entsorgungsunternehmen durch den Kreis gefahren, haben die Biotonnen überprüft und wenn sie gemerkt haben, da ist zum Beispiel zu viel Plastikanteil in den Biotonnen drin, dann gab es eine gelbe Karte, sozusagen erste Verwarnung, und dann haben sie nochmal überprüft und wenn dann immer noch zu viel Störstoffe in dem Bioabfall drin waren, dann gab es die rote Karte und das hat dann zum Beispiel bedeutet, dass die Tonne dann stehen gelassen worden ist und dann mussten sie es eben teuer selber entsorgen.
Wir haben so viele Parallelen zum Fußball, ne? Letztens waren es die FDP-Ultras, glaube ich, beim Dr. Köhler.
Ganz genau. Sagtest ersten Tage im Bundestag, ich glaube, diese Woche ist die erste Plenarwoche, richtig? Oder gab
es? Nein, also wir hatten schon mehrere Plenarwochen, aber es ist sozusagen die erste wirklich fachliche Plenarwoche. Also die Ministerinnen und Minister haben ja diese Woche alle ihre Arbeitsprogramme vorgestellt. Wir hatten schon viele zur Konstituierung beispielsweise, weil wichtige Wahlen anstanden, Bundestagspräsidium, Einsetzung der Ausschüsse und so weiter. Aber jetzt geht sozusagen die fachliche Arbeit richtig los. Genau.
Wie ist das? Ich meine, bei den Grünen versteht sich ja vermutlich jeder als Umweltpolitiker auch oder als Klimapolitiker. Der Spirit ist da, oder?
Ja, klar, der Spirit ist auf jeden Fall da, aber wir haben, glaube ich, mittlerweile wirklich gute Leute in allen politischen Fachbereichen. Also war ja auch schon auch unser Anspruch, da wirklich in allen Politikfeldern gut aufgestellt zu sein. Von daher, wir haben gute Umweltpolitikerinnen und Politiker, aber wir haben auch gute Leute wirklich für die anderen Fachbereiche.
Und worauf ich hinaus möchte, ich meine, Spirit, Umweltpolitiker, wie kann man sich jetzt hier als junger Abgeordneter vielleicht trotzdem noch hervorheben, nochmal nachschärfen beziehungsweise politische Akzente setzen in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik, für die Kreislaufwirtschaft? Um sozusagen aus der Masse eurer Abgeordneten, ihr seid ja auch einige mehr geworden, von der kleinsten Oppositionsfraktion hin zu einer Regierungsfraktion. Was sind deine Vorhaben, sag ich mal?
Ja, ich meine, wir bringen ja alle so unsere eigenen politischen Ziele mit. Ja, und da sind auch viele junge Menschen dabei, die zum Beispiel auch aus der Umweltbewegung kommen, die nochmal einen ganz anderen Hintergrund mitbringen. Das finde ich auch total wichtig, dass das auch im Parlament vertreten ist. Bei mir persönlich ist es gerade die globale Dimension auch der Umweltpolitik. Also ich habe sozusagen von der Pike auf Naturschutz immer gemacht und gleichzeitig aber eben viel im internationalen Bereich gearbeitet. Und ja, die ökologische Krise ist ja per Definition eine globale Krise. Die macht ja nicht Halt an nationalen Grenzen. Und ich glaube, das ist was, was ich schon nochmal persönlich wirklich ganz intensiv mit einbringen will, dass wir unsere ökologischen Probleme global denken und auch global angehen. Und da ist ja die Kreislaufwirtschaft ein Schlüssel. Ja, also wenn wir zum Beispiel über Rohstoffsicherheit sprechen, wenn wir darüber sprechen, dass wir Rohstoffe nicht mehr verbrauchen wollen, sondern eben in Kreisläufen nutzen wollen, dann leisten wir halt einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, zum Artenschutz auch weltweit. Und auch dazu, dass eben nicht mehr Rohstoffe in Ländern abgebaut werden, wo zum Beispiel Menschenrechte nicht beachtet werden und wo das teilweise zu massiven sozialen Verwerfungen führt. Und insofern ist, glaube ich, da Kreislaufwirtschaft auch ein Instrument zu mehr globaler Gerechtigkeit. Und sozusagen diese Schnittstelle Umweltpolitik und Globales ist was, was ich mir persönlich auch wirklich auf die Fahnen geschrieben habe.
Sehr gut. In der Vorbereitung hatten wir ja gesehen, dass du auch in Afrika unterwegs warst. Vielleicht kannst du mal kurz uns ein paar Auszüge davon erzählen und vielleicht auch nochmal in den Kontext von Kreislaufwirtschaft. Welche Potenziale hast du denn live vor Ort selber sehen können? Also wie ist die Situation vor Ort? Und wo sind die Potenziale für die Kreislaufwirtschaft?
Auch mit Blick vielleicht auf Lieferketten, Menschenrechte, was du gerade angesprochen hast. Also der Standort Afrika, wenn wir es mal so ein bisschen ökonomisch formulieren, wie kann er für die Kreislaufwirtschaft vielleicht zugänglich gemacht werden? Kann man Ökonomie und Ökologie nicht vielleicht am besten hier versöhnen über diese, ich sage mal, über ein ökologisches Business wie Sammeln, Sortieren, Aufbereiten?
Ja, also ich habe 1,5 Jahre vor allem in Mosambik und Simbabwe gearbeitet, da in der Entwicklungszusammenarbeit und habe meine Doktorarbeit geschrieben über dezentrale Energieversorgungssysteme in Mosambik, und zwar ganz bewusst eben nicht aus der Perspektive, ich schaue mir mal an, wie wir sozusagen mit unserer europäischen Perspektive da die Bedingungen verbessern können, sondern Mosambik hat sozusagen von sich aus unheimlich viele Menschen versorgt mit dezentralen Energieversorgungssystemen. Und das fand ich hochspannend, wie die das hinbekommen haben. Und deswegen habe ich das in meiner Doktorarbeit mir angeschaut und habe dann in den letzten Jahren ein Partnerschaftsprojekt zwischen der Handwerkskammer in Deutschland und dem mosambikanischen Verband für erneuerbare Energien begleitet. Also da hat sich sozusagen das eine zum anderen gefügt. Ja, welche Potenziale gibt es? Also es gibt ja ganz spannende Ansätze. Es gibt ja zum Beispiel afrikanische Länder, die sich wirklich dem Kampf gegen Plastikvermüllung selber schon gewidmet haben, teilweise mit starken ordnungsrechtlichen Maßnahmen. Also da gab es ein Plastiktütenverbot schon deutlich früher als hier bei uns. Da können wir auch mal davon lernen. Auf der anderen Seite spielt natürlich Recycling, spielt Verwertung, spielt insgesamt Kreisläufe auch in Entsorgungs- und Abfallbehandlungssystemen eine ganz große Rolle in vielen Partnerschaftsprojekten, die wir zum Beispiel über die Entwicklungszusammenarbeit auch organisieren. Also wenn ich jetzt mal von Mosambik ausgehe, da gibt es eben nicht so eine Trennung der Rohstoffe oder der Reststoffe, wie auch immer man das bezeichnen will. Eigentlich sind es Rohstoffe. Also gibt es nicht so eine Trennung wie hier bei uns. Und da gibt es bestimmt Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, um das eben vor Ort auch zu verbessern, weil das natürlich auch ein direkter Beitrag ist zu einer besseren Lebensqualität, zu mehr Gesundheitsschutz auch für die Menschen dort. Ja, und insgesamt ist es eine globale Dimension, wenn ich mir angucke. Ich meine, die Plastikexporte zum Beispiel sind zwar jetzt ein bisschen runtergegangen, aber nach wie vor landet deutscher Plastikmüll weltweit in der Umwelt. Und da ist es zum Beispiel eine Maßnahme, dass wir uns auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass eben diese Plastikexporte beendet werden, vor allem wenn sie einfach nur deponiert werden, sondern dass wir die eben dann einer Wiederverwendung oder dem Recycling dann zuführen. Also eine ganz starke globale Dimension aus meiner Sicht.
Wirst du deinen Teil dafür tun können, das Umweltministerium und Entwicklungszusammenarbeit, also Entwicklungsministerium, also namentlich Steffi Lemke und Svenja Schulz, sich auch untereinander austauschen und hier zusammenarbeiten? Denn ich meine, die Aufbereitung ist praktisch überall möglich, wenn die Strukturen da sind. Also der Ausbau von Recyclingstrukturen weltweit ist nämlich an ein Ziel grüner Politik, oder?
Vor allem selbst mit dem Hintergrund, dass die Svenja Schulze auch noch aus dem BMU oder jetzt BMUV?
BMUV.
Genau.
Verbraucherschutz. Ins BMZ, also Bundesministerium für Entwicklungspolitik oder Entwicklungszusammenarbeit gewechselt ist. Das sind ja perfekte Voraussetzungen.
Auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen auch mein Antritt hier, das voranzubringen, weil ich eben auch sowohl im Umweltausschuss als auch im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung arbeite. Und ich glaube, die beiden Politikbereiche können wir nicht getrennt voneinander sehen, sondern die müssen wir wirklich zusammendenken. Und ich glaube, das ist durchaus eine Chance, dass wir jetzt auch eine Entwicklungsministerin haben, die vorher Umweltministerin war. Und wir haben ja ganz viele Bereiche, wo zum Beispiel das Umweltministerium zuständig ist für die Verhandlungsführung auf europäischer, auf globaler Ebene und das Entwicklungsministerium aber dann an vielen Stellen umsetzt mit konkreten Partnerschaftsprojekten. Und da kann zum Beispiel auch der Aufbau von Recyclinginfrastrukturen weltweit eine wichtige Rolle spielen. Keine Frage. Ich will nur immer nochmal darauf hinweisen, dass es ja auch nicht so ist, dass wir hier schon alles perfekt machen, sondern wir haben ja auch hier bei uns noch riesige Baustellen vor uns. Also es kann nicht darum gehen zu sagen, wir machen hier schon ganz viel Tolles und beglücken damit jetzt mal andere Länder, sondern wir brauchen wirklich Partnerschaften. Und wie gesagt, ich glaube, wir können auch von anderen einiges lernen, weil wir haben hier eben mit Blick auf Ressourcenschutz, mit Blick auf Rohstoffe in Kreisläufen verwenden, auch echt noch einiges zu tun. Und das wollen wir jetzt in der Bundesregierung auch angehen.
Sehr gut. Also kann man zusammenfassend sagen, der Green Deal ist sowohl national, europäisch als auch global voranzutreiben.
Ja, so kann man das sagen. Also wir unterstützen den Green Deal auf europäischer Ebene natürlich so gut wir können. Wobei ich zum Beispiel auch sagen würde, an einzelnen Stellen kann man auch nochmal nachschärfen. Also wir haben jetzt gerade die Batterieverordnung zum Beispiel diskutiert auf europäischer Ebene. Da hätte ich mir zum Beispiel vorstellen können, die Sorgfaltspflichten entlang der Lieferketten noch zu stärken. Also da die Herstellerverantwortung auch nochmal ein bisschen stärker einzufordern. Aber das sind so Themen, da werden wir uns zum Beispiel als Bundesregierung auch sicherlich einbringen. Ist auf jeden Fall schon mal gut, dass Deutschland da wieder als Antreiber auftritt auf europäischer Ebene in der Umweltpolitik, nicht mehr nur als Blockierer. Aber gleichzeitig wollen wir natürlich schauen, dass wir hier mit einer ambitionierten Kreislaufwirtschaftsstrategie in Deutschland auch da unseren Beitrag leisten. Einerseits das umsetzen, was auf europäischer Ebene vereinbart ist, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch dafür zu sorgen, dass wir sogar noch einen Schritt weitergehen können.
Wir haben mit Spannung ja im Koalitionsvertrag gelesen, dass es so etwas wie eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie geben wird. Konkreter heißt es ja, dass dort sehr viele verschiedene Maßnahmen gebündelt werden sollen. Das vielleicht für die, ja, müssen wir kurz erörtern. Also in der letzten Legislatur gab es bestimmt 3, 4 Papiere, in denen es um Rohstoffpolitik ging, verteilt über alle Ressorts von Auswärtigem Amt bis Entwicklungsministerium, bis Umweltministerium, bis Wirtschaftsministerium. Können wir davon ausgehen, dass so eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, die sich bündeln möchte, diese ganzen ja, Ressortbemühungen jetzt wirklich zu einem großen Papier eint?
Auf jeden Fall ist unser Antritt, dass wir eben die unterschiedlichen Initiativen, die es schon gibt, miteinander abstimmen, aber auch noch mal einen Schritt weiter nach vorne bringen. Also ich meine, eine ambitionierte Kreislaufwirtschaftsstrategie ist ja nicht einfach, das zu nehmen, was es schon irgendwo gibt in irgendwelchen Häusern und zusammenzubauen und zu sagen, hier, bitteschön, das ist unsere Kreislaufwirtschaftsstrategie. Ja. Sondern was wir aber natürlich machen wollen, ist, dass wir das bündeln und aber, wie gesagt, auch nochmal ja, zusätzliche Anreize dafür setzen, dass zum Beispiel der Rezyklateinsatz erhöht wird, dass zum Beispiel, wie gesagt, Rohstoffe eben stärker genutzt anstatt verbraucht werden, indem wir auch zum Beispiel die Transparenz stärken, also dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch auf Verpackungen sehen können, wie hoch ist eigentlich der Recyclinganteil. Also ich stelle mir sowas vor wie im Grunde eine Mischung aus ordnungsrechtlichen Maßnahmen, aus ökonomischen Anreizen und aus einem ja, Förderprogramm auch für Forschung und Entwicklung, weil das kann ja auch wirklich eine spannende Aufgabe sein, zukunftsfähiges Verpackungsmaterial zum Beispiel zu entwickeln, Verwertungsverfahren zu optimieren. Und das wollen wir eben fördern einerseits, aber zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ja, ökologische Folgekosten auch einen Preis bekommen. Also dass zum Beispiel besonders unökologische Verpackungen eben auch ökonomisch unattraktiv werden, indem sie eben einen Preis bekommen. Ja? Und auf der anderen Seite eben besonders innovative Materialien stärker fördern. Und das können zum Beispiel, also dieser Dreiklang, Ordnungsrecht, ökonomische Anreize und eben die Förderung von Forschung und Entwicklung, das kann so ein schöner Dreiklang werden für so den Kern einer Kreislaufwirtschaftsstrategie und eben dann auf europäischer Ebene insgesamt ja, die Kreislaufwirtschaft weiter voranbringen, damit das eben dann auch nicht nur ein Projekt ist, was wir hier für uns machen.
Nochmal von vorne. Du sagtest gerade, wir hören ja oft europäische Ebene auf den Blick Richtung Brüssel. Logischerweise, weil wir natürlich unter den Mitgliedsländern möglichst harmonisierte Regeln haben wollen, auch um einen gleichen und fairen Wettbewerb zu bemühen. Da wird ja auch das Thema Recht auf Reparatur in diesem Quartal vermutlich eine Rolle spielen. Und auch Steffi Lemke hatte sich ja dazu kürzlich erst geäußert, recht plakativ mit Blick auf die Zahnbürste, da hat jeder was vor Augen. Das Recht auf Reparatur auf nationaler Ebene sprach sie auch kurz an. Was können wir eigentlich, worauf ich hinaus möchte, hier in Deutschland von der ordnungspolitischen Seite noch tun? Also losgelöst von Brüssel auch. Was können wir vielleicht auch erwarten? Und
vor allem kannst du auch Sachen reparieren.
Genau, und kannst du Sachen reparieren? Daran musste ich auch denken, als ich das gelesen habe, weil
Ja, das ist, ich glaube, das denken ganz viele. Also ja, ich kann auch Sachen reparieren, aber irgendwo ab einem bestimmten Komplexitätsgrad hört es dann auch auf. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Waschmaschinenschlauch anschließen oder austauschen, das kriege ich noch hin. Aber das muss man vielleicht auch nochmal erläutern. Es geht ja nicht darum, dass jetzt alle bitteschön ihre weiß ich nicht, technischen Geräte oder was zu Hause selber reparieren sollen oder das Akku ihrer Zahnbürste selber austauschen sollen, sondern dass eben die Möglichkeit dazu besteht. Also dass von Anfang an beim Produktdesign klargestellt ist, die müssen leicht reparierbar sein. Es kann nicht sein, dass, weiß ich nicht, die Akkus verschweißt sind mit der Hülle drumherum und man die dann nachher gar nicht mehr austauschen kann und dann eben das Handy oder die elektrische Zahnbürste oder die Waschmaschine nach einer kurzen Nutzungsdauer dann auf dem Schrott landet und eben eigentlich noch gut weitergenutzt werden könnte. Aber eben, ich würde es wirklich Designfehler nennen. Also, dass im Prinzip bei der Herstellung schon nicht dafür gesorgt ist, dass diese Geräte auch lange laufen können. Und das ist mit Blick auf den Ressourcenschutz und auf den Umweltschutz echt ein Riesenproblem. Deswegen geht es eben darum, die Hersteller da stärker in die Verantwortung zu nehmen, dass eben die Geräte wirklich reparierbar sind aber dass zum Beispiel auch Ersatzteile, Austauschmaterialien auch verfügbar sind. Das ist ja auch ganz wichtig. Das ist auch was, was oft fehlt. Und dass wir zum Beispiel über digitale Produktpässe auch dafür sorgen, dass eben auch klar ist, was ist da eigentlich verbaut? Welche Materialien sind da eigentlich eingesetzt? Weil daran scheitert es ja auch manchmal, dass da die Transparenz gar nicht dafür gegeben ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein Beitrag zum Verbraucherschutz, weil dann eben die Verbraucherinnen und Verbraucher sich nicht jedes Mal dann neues Gerät kaufen müssen, sondern es eben leicht reparierbar ist. Übrigens auch dann, wenn man vielleicht einen Techniker oder eine Technikerin kommen lässt, um das zu machen.
Sehr gut. Du sagtest gerade digitaler Produktpass. Darüber haben wir das erste Mal gelesen, korrigiere mich Timo, in einem Positionspapier von Frau Dr. Hoffmann. Damals letzte Legislatur. Mittlerweile parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Werdet ihr auch in enger Abstimmung sein, beziehungsweise kannst du vielleicht etwas sagen zum Verhältnis Fraktionsabgeordneter und Umweltministerium und den Austausch, ist der fluide und vielleicht auch perspektivisch, jetzt deine erste Legislatur, möchte man irgendwann in die Fußstapfen treten von Frau Dr. Hoffmann?
Also erstmal muss man sagen, genau, digitale Produktpässe standen in einem Fraktionsbeschluss von uns aus der letzten Legislaturperiode. Jetzt stehen sie im Koalitionsvertrag und übrigens ja auch mit der Batterieverordnung jetzt auf europäischer Ebene gibt es ja auch einen ersten Schritt dafür, dass eben zum Beispiel dann eben mit Blick auf Batterien transparent ist, welche Substanzen, welche Chemikalien, welche Metalle sind da eigentlich eingesetzt. Also von daher sind wir da zumindest auf dem Weg und ich glaube, Bettina Hoffmann hatte da einen Anteil dran. Ich will jetzt nicht sagen, dass unbedingt die EU-Kommission bei grünen Fraktionsbeschlüssen abschreibt, aber vielleicht hat es ja doch einen kleinen Einfluss gehabt, wer weiß. Nein, aber im Ernst jetzt freue mich total für Bettina Hoffmann, dass sie da jetzt parlamentarische Staatssekretärin ist. Ich glaube auch, dass sie gerade auch mit dieser Perspektive auch auf den technischen Umweltschutz, auf Boden, Wasser, Luft, auf Kreislaufwirtschaft wirklich einen ganz wichtigen Bereich mitbringt und auch eine gute Ergänzung auch ist mit den Kolleginnen und Kollegen da im Ministerium, mit der Ministerin Steffi Lemke. Und die hat da eine sehr gute Arbeit gemacht und ich freue mich drauf, mit ihr zusammenzuarbeiten. Konkret wird das so aussehen, dass wir natürlich regelmäßig einen ganz engen Austausch sind. Also wir haben ja hier fraktionsintern auch unsere Arbeitsgruppen. Da sind eben auch die StaatssekretärInnen, die Ministerin auch regelmäßig zu Gast. Da tauschen wir uns aus und haben da schon auch den Anspruch, auch eine aktive Fraktion auch zu sein. Also auch wenn wir regierungstragend sind, heißt das ja auch nicht unbedingt, dass wir immer nur eins zu eins sozusagen das umsetzen, was die Regierung sagt, sondern ich habe da schon den Anspruch, dass wir selber auch konstruktiv mitarbeiten, unsere Ideen, Wünsche, Vorstellungen damit anmelden und da in einem engen Austausch miteinander sind.
Cool. Ich fand gerade großartig, dass du die Metalle erwähnt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, oder wir haben manchmal das Gefühl, grundsätzlich, dass nur über Kunststoff geredet wird. Mhm. Es geht um Plastiktütenverbot, es geht um Einweg-Kunststoffverbote, aber es geht selten um Metalle oder auch um Biomasse zum Beispiel. Ja. Das sind ja auch wichtige Bestandteile der Kreislaufwirtschaft. Wenn man sich allein das Stahlrecycling anschaut, spart ja nur das Stahlrecycling in Deutschland, ich glaube, 20 Millionen Tonnen CO2 ein. Also fast so viel, wie Berlin ausstößt im Jahr. Ein riesengroßes Potenzial auch für den Klimaschutz. Warum wird beim Sachen Kreislaufwirtschaft und Klimaschutz, generell Kreislaufwirtschaft, so der Fokus auf Kunststoffe gesetzt?
Gute Frage. Ich glaube, das ist eben so ein plakatives Thema. Wir haben ja ganz lange über Einweg-Kunststoffprodukte gesprochen, über den To-Go-Becher oder das Rührstäbchen oder die Plastiktüten. Ich glaube, das eignet sich, dass es so plakativ ist, aber ich glaube, das ist oft ein grundlegendes Problem auch in der Umweltpolitik, dass manchmal so besonders öffentlichkeitswirksame Dinge angegangen werden. Übrigens leider oft auch Dinge, wo die Verantwortung auf die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt wird. Das ist auch nochmal ein ganz grundlegendes Problem. Wir müssen wirklich, deswegen auch gut, dass du es ansprichst, auch da, nicht nur beim Klimaschutz, auch was Kreislaufwirtschaft angeht, wirklich eine grundlegende Transformation auch von Wirtschaft und Industrie vorantreiben, übrigens auch des Bauwesens. Also du hast Metalle angesprochen, aber ich komme zum Beispiel aus einem Wahlkreis, wo der Teutoburger Wald, ein hochwertiges Naturgebiet, abgebaggert wird für die Kalkindustrie. Und das wird dann zu Zement umgewandelt. Da entsteht auch ganz viel CO2 und so weiter. Also auch im Bausektor muss Kreislaufwirtschaft eine ganz wichtige Rolle spielen, dass auch da Baustoffe in Kreisläufen laufen, um eben da aus diesem Kreis rauszukommen, dass wir immer die Rohstoffe aus der Natur entnehmen zu massiven Folgen für Artenschutz und für Klimaschutz. Und Stahl ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Stahlproduktion ist ja enorm energieintensiv. Also es gibt ja Stahlwerke, die brauchen so viel Energie wie zwei Großstädte. Und wir reden ganz viel über klimaneutrale Stahlherstellung, zum Beispiel mit Wasserstoff und so. Das ist natürlich auch total wichtig. Aber wenn wir es eben hinbekommen würden, dass wir auch hier eben den Stahl wiederverwenden, ist das natürlich die viel bessere Variante, definitiv.
Gibt es irgendeine Frage, die du gerne gestellt haben möchtest? Also wo du sagst, das hat mich noch nie jemand gefragt, aber warum eigentlich nicht? Ich habe so eine coole Antwort. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich sehe die ganze Zeit diesen grünen Karton in dem Hintergrund von dir und frage mich die ganze Zeit, ob das eine Rolex-Verpackung ist.
Das hier? Ja. Das ist das Handbuch des Deutschen Bundestages.
Das ist leer.
Bitte?
Und das ist leer.
Das ist, also leer, das ist tatsächlich leer, ja.
Ach so. Symbolbild.
Nee, das liegt tatsächlich daran, dass wir halt hier alle noch unsere Übergangsbüros haben und noch nicht so richtig unsere endgültigen Büroräume bezogen haben. Und deswegen stehen hier noch so ein paar leere Ordner rum und so.
Wie ist das eigentlich für einen Abgeordneten im Büro? Ich meine, ihr seid in euren Wahlkreisen und ihr seid in Berlin. So etwas wie, ich sage mal, wie wir jetzt oder auch andere Arbeitnehmer, die sowas wie eine Homeoffice-Regelung haben. Macht sich das für euch eigentlich bemerkbar? So sagst du, oh, heute bin ich mal im Homeoffice in meinem Wahlkreis?
Kann das ja selber steuern. Ne? Wenn ich im Wahlkreis bin, mache ich eben die Termine vor Ort. Und wenn ich hier Sitzungstage habe, dann bin ich von morgens bis spätabends eben hier im Bundestag. Man hat als Abgeordneter eigentlich keinen festen Arbeitsplatz. Also es kommt selten vor, dass ich mal länger als 2-3 Stunden am Schreibtisch sitze, sondern man ist ja ständig unterwegs von einem Termin zum anderen und hat extrem lange Tage. Und klar sitzt man dann auch mal zu Hause und arbeitet von da mal Mails ab oder so und fährt dann aber wahrscheinlich, wenn man im Wahlkreis ist, dann direkt weiter zum nächsten Termin. Aber Homeoffice im Sinne von, ich sitze mal 8 Stunden zu Hause und arbeite am Computer, kommt sozusagen im Alltag eines Abgeordneten eigentlich nicht vor, wenn man sein Mandat ernst nimmt.
Okay. Das setzt das natürlich voraus. Aber du könntest ja auch 8 Stunden Stream machen mit der jungen Kreislaufwirtschaft.
Ja, das könnte ich auch machen. Also auf jeden Fall würde ich bestimmt noch viele spannende Sachen von euch erfahren.
Ja, dieses Jahr geht noch was. Aber dann kann man sagen, mobiles Arbeiten und New Work, da können eigentlich Abgeordnete richtig gut mitreden.
Auf jeden Fall. Also im Sinne von vollkommene Flexibilität des Arbeitsortes, außer wenn man eben im Ausschuss oder im Plenum sitzen muss, ja. Aber das ist ja auch total wichtig, weil das ist ja auch ein Anspruch an uns und ist auch ein Anspruch an mich selber, dass ich zum Beispiel im Wahlkreis auch immer in die Betriebe, auf die Bauernhöfe, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mich austausche oder so. Von daher ist natürlich auch super spannend, da über die Einblicke zu kriegen. Aber ja, man ist auf jeden Fall viel auf Achse.
Sehr gut. Sehr schön. Jetzt fallen mir doch ein paar Sachen ein, weil ich frage mich gerade, was deine Lieblingsrede wohl diese Woche war. Ich meine, ein Tag ist ja morgen noch. Aber wir haben es jetzt auch schon 18 Uhr, also ein paar Reden wirst du ja schon gehört haben.
Ich bin auf jeden Fall gespannt morgen auf die Rede von Svenja Schulze. Ich fand, sage ich gleich nochmal dazu was, natürlich fand ich die Rede von Steffi Lemke sehr gut, aber das ist ja auch ein wenig überraschend bei meinem thematischen Hintergrund. Ich fand allerdings auch die Rede von Annalena Baerbock sehr gut. Die hat halt eine klare Linie da reingebracht, also Klimaaußenpolitik, feministische Außenpolitik, klares Adressieren der Menschenrechte. Also da habe ich so das Gefühl gehabt, endlich gibt es mal einen roten Faden in der Außenpolitik oder in grünen Fragen, wie auch immer man will. Aber es ist erkennbar, wo sozusagen die Schwerpunkte sind. Ja, und bei Steffi Lemke hat mir einfach sehr gut gefallen. Sie hat sehr, sehr klar gemacht, dass natürlich die Klimakrise eine große Krise ist und ein großer Teil der ökologischen Krise, aber dass wir das Artensterben mindestens genauso ernst nehmen müssen und sozusagen die Artenkrise das die zweite große Krise ist, die wir unbedingt angehen müssen. Dann hat sie auch nochmal herausgestellt, das Recht auf Reparatur und Kreislaufwirtschaft, den natürlichen Klimaschutz voranzubringen und eine starke Stimme zu sein für die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das finde ich für die Legislaturperiode wirklich einen guten Leitfaden. Und ja, wenn wir da in all diesen Bereichen was Gutes umsetzen, können wir, glaube ich, viel tun für den Schutz von Umwelt und Natur, aber übrigens auch für eben zukunftsfähige Jobs. Weil wenn wir eben beispielsweise in der Kreislaufwirtschaft, aber auch in anderen Branchen sozusagen ökologische Geschäftsmodelle fördern, ja, dann sichern wir quasi die Jobs von heute und schaffen auch wirklich zukunftsfähige. Und darum muss es ja eigentlich gehen. Und deswegen finde ich das auch immer wichtig, und das hat sie auch betont, eine gute Umweltpolitik kann eben auch immer eine gute Arbeitsmarktpolitik sein. Und es ist eben kein Gegensatz. Das finde ich ganz wichtig, und ich finde, das ist auch in Ihrer Rede sehr deutlich geworden.
Vielen Dank für deine Einblicke. Dann kommen wir jetzt
Danke euch.
Okay, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur letzten, zur Abschlussrunde.
Ja.
Und zwar ist diese Abschlussrunde gemeinsam mit unserer Community entstanden, und zwar heißt es die Entweder-Oder-Runde für die Kreislaufwirtschaft.
Also erste Frage, lieber ein Baum oder eine Papiertonne umarmen für die Kreislaufwirtschaft?
Weil ich so ein bisschen Naturschutz sozialisiert bin, würde ich immer den Baum umarmen.
Dann haben wir noch, lieber ein Bier auf dem Schrottplatz oder ein Weinchen im Adlon?
Bier auf dem Schrottplatz.
Sehr gut, Einladung steht.
Und die letzte Frage ist, lieber mit NGOs oder mit Wirtschaftsverbänden quatschen?
Ich quatsche mit beiden und ist auch beides wichtig und ist beides auch interessant. Also ich muss mal so sagen, wir haben mit vielen NGOs aus dem Umweltbereich natürlich viel Übereinstimmung. Aber was ich zum Beispiel super spannend finde, auch wenn das vielleicht manchmal ein bisschen kontroverser ist, wenn man mit zumindest Unternehmen spricht, nicht unbedingt mit den Verbänden, aber mit den Unternehmen, an wie vielen Stellen die sich wirklich schon mit ökologischen Geschäftsmodellen auf den Weg machen und wie innovativ die auch sind für ökologische Produktionsverfahren beispielsweise. Und deswegen sage ich zum Beispiel immer, wenn ich eine Einladung kriege von einem Wirtschaftsverband, lass uns doch in ein konkretes Mitgliedsunternehmen von euch gehen, weil das finde ich meistens spannend. Also unter der Voraussetzung ist es wichtig, mit beiden zu reden.
Großartig.
Sehr, sehr schön. Gut, ja, Niklas, wir sind damit eigentlich schon am Ende der Folge. Jetzt hast du natürlich noch die Möglichkeit, ein paar schöne Abschlussworte zu halten.
Du kannst auch jemanden grüßen, wenn du möchtest.
Ja.
Ich halte gerne noch ein paar Abschlussworte. Also erstmal danke, dass ihr euch da so einbringt. Ich glaube, wir müssen auch zusammen daran arbeiten, dass dieses Thema noch stärker ins Bewusstsein kommt und eben nicht nur entlang irgendwelcher plakativen Dinge, wie wenn wir jetzt zum Beispiel über Einwegkunststoffprodukte sprechen, sondern wirklich, dass klar wird, Rohstoffe in Kreisläufen zu nutzen, ist ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, zum Schutz der Biodiversität und eben auch ein Beitrag dafür, dass Unternehmen hier in Deutschland eine Zukunft haben mit ökologischen Geschäftsmodellen und dass eben so ein gutes Kreislaufwirtschaftsprogramm auch ein gutes Arbeitsmarktprogramm sein kann. Und dafür herzlichen Dank, dass ihr das auch mit diesem Format so voranbringt, und würde mich freuen, wenn wir da eng miteinander im Austausch bleiben und das ja, zusammen jetzt voranbringen in diesen nächsten 4 Jahren.
Immer gerne.
Immer gerne.
Da kommen wir auch auf dich zu, das ist, musst du gar keine Sorgen machen.
Sehr gut.
Im Bundestag, hattest du deine erste Rede schon gehalten?
Das haben wir jetzt. Die halte ich morgen früh.
Morgen früh? Oh, ja. Wann geht es morgen früh los? Ungefähr?
Ich glaube, um 9 Uhr geht es los mit Landwirtschaft. Anschließend dann gegen die Mittagszeit ist dann wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und da werde ich dann auch meine Rede halten. Also es ist wahrscheinlich eher mittags als morgen früh. Und da wird es eben zum Beispiel auch um globale Umweltpolitik gehen und zum Beispiel auch um Wirtschaft und Rohstoffe. Also wer mag, kann gerne morgen im Parlamentsfernsehen einschalten.
Ja, da werden wir auf alle Fälle darauf verweisen in unserer Insta-Story. Und ich denke, die Rede fängt so an. Ich war gestern in einem Podcast und die Augen wurden mir geöffnet. Es kann nur einen globalen Green Deal geben.
Ja,
so ungefähr. So
eine muss Art ich noch mal, wenn ich jetzt vielleicht noch mal eine Rede halte, dann denke ich mal drüber nach. Aber das Skript für morgen steht schon.
Sehr gut, sehr gut.
Herr Niklas, ganz vielen Dank. Ganz vielen Dank. Herzlichen Dank für diesen schönen Austausch mit dir. Alles Gute für dich.
Danke euch.
Viel Erfolg morgen mit deiner Rede.
Genau. Vielen Dank euch.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung in den Podcast. Macht's gut.
Bis bald. Ciao.
Ciao.